Willkommen, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüße ich Yitka Mladkova. Wie an jedem Samstag bzw. Sonntag blicken wir in unserer 14 Uhr Sendung in der Wochenschau auf einige wichtige Ereignisse der eben vergangenen Woche in und um Tschechien zurück. Am Montag ist Premier Wladimir Špidla begleitet von Industrieminister Milan Urban, Schulministerin Petra Buskova und einer Unternehmerdelegation zu einem dreitägigen offiziellen Besuch nach Ägypten abgereist. Neben politischen Gesprächen, unter anderem auch mit dem ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak, die vor allem der aktuellen Lage im Nahen Osten galten, machte sich der tschechische Ministerpräsident auch mit der Arbeit tschechischer Ägyptologen vor Ort bekannt. Die ägyptische Seite zeigte sich unter anderem an einer Zusammenarbeit im Militärbereich interessiert. Zur Sprache kam zum Beispiel die Möglichkeit, tschechische Kampfflugzeuge vom Typ L-159 nach Ägypten zu verkaufen. Vor Beendigung der Ägypten-Visite setzte sich Špidla bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Liga der arabischen Staaten, Amr Moussa, für die von den USA unterstützte Haltung des irakischen Regierungsrates ein. Aus Ägypten reiste die tschechische Regierungsdelegation weiter nach Tunesien, um auch hier die traditionelle Zusammenarbeit wieder zu beleben. Mittlerweile schmiedete zu Hause die ODS, die größte Oppositionspartei im Parlament, Pläne, wie die Regierungskoalition zu Fall gebracht werden könnte. Die ODS-Fraktion begann hierzu mit der Erarbeitung eines Entwurfs, auf dessen Grundlage sie circa in 2 Wochen im Abgeordnetenhaus die Vertrauensfrage zu stellen beabsichtigt. Mit großer Betroffenheit ist in Tschechien auf den Mord an der schwedischen Außenministerin Anna Lindh reagiert worden. Ihre Beileidsbekundungen richteten tschechische Politiker, darunter Präsident Václav Klaus und Ex-Präsident Václav Havel, an den schwedischen König bzw. Premierminister. Aus Anlass des Terroranschlags auf New York und Washington vor 2 Jahren fanden in Tschechien mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Zu einem tschechisch-englischen Gottesdienst auf dem Prager Vyšehrad wurden von US-Botschafter Craig Stapleton Diplomaten aus Ländern eingeladen, deren Bürger bei den Anschlägen ums Leben kamen. Wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage im Irak hat Tschechien dieser Tage mehrere Polizisten einer Sondereinheit zum Schutz seiner Diplomaten nach Bagdad entsandt. Die vorerst 18 Elitekämpfer sollen mit Panzerfahrzeugen eine tschechische Delegation schützen, die sich im Irak mit Fragen des Wiederaufbaus beschäftigt. Nach der vom tschechischen Arbeitsministerium veröffentlichten Information über die neueste Entwicklung im heimischen Arbeitsmarkt ist die Arbeitslosenquote im August um 0,1 Prozentpunkte auf insgesamt 10% gestiegen. Ende August waren 525.000 Menschen als arbeitslos registriert. Als einen der Gründe nannte die Behörde, dass sich zahlreiche Schulabgänger erst nach Ende der Ferien um einen Arbeitsplatz beworben haben. Abschließend eine Information, die in Tschechien lebhafte und zugleich kontroverse Reaktionen ausgelöst hat. Mit einer ungewöhnlichen Initiative wartete der nordböhmische Audienzrichowice Potsmerkem auf. Aus Protest gegen den, wie es hieß, überhand nehmenden Verwaltungsaufwand hat man Staatsbeamten den Zutritt zur Kommune grundsätzlich verboten. Beamte, die das Bürgermeisteramt in Jindřichovice ohne Absprache aufsuchten, drohe eine Geldbuße bis umgerechnet 313 Euro, hieß es in der Berichterstattung der Medien, die den Beschluss des Ortsrats zitierten. Das war die Wochenschau.
In unserem Programm geht es nun weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In diesem führt sie Katrin Bock in den September 1938. Im anschließenden Reiseland Tschechien stellt Ihnen Markéta Maurová den Ort Horní Plana, Oberplan, vor.
Im September 1938 stand Europa kurz vor dem Ausbruch eines Krieges. Gespannt blickte man auf Prag und Berlin. Würde die Sudetenkrise ohne Blutvergießen gelöst werden oder ein neuer Krieg beginnen? Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Deutschen Reich nahmen die Spannungen zwischen Deutschen und Tschechen in der Tschechoslowakei zu. 1935 erhielt die nationalsozialistisch gesinnte Sudetendeutsche Partei in den Parlamentswahlen bereits 67% der deutschen Stimmen. Ihr Programm war einfach: mehr Rechte für die deutsche Minderheit. 1938 wandelte sich diese Forderung in den offenen Wunsch nach Anschluss an das Deutsche Reich. Anfang September 38 forderte Hitler diesen in seiner Rede auf dem Reichsparteitag in Nürnberg. Damit begann das Kräftemessen zwischen Hitler und den westlichen Alliierten, das am 30. September mit einem Sieg Hitlers endete. Jene Ereignisse des Herbstes 1938 erlebte Josef Škrábek als 10-jähriger tschechischer Junge in einem überwiegend deutschen Städtchen. Seine Erlebnisse und Überlegungen hat der heute 75-Jährige in seinem Buch Včerajší strach, die gestrige Angst, zusammengefasst. Auch in unserer Sendung kommt Josef Škrábek zu Wort. Dörfer und Städte im böhmischen und mährischen Grenzgebiet waren bis 1918 überwiegend von Deutschen bewohnt. Dies änderte sich etwas nach dem Ersten Weltkrieg und der Entstehung der Tschechoslowakei. Tschechische Beamte, Polizisten, Briefträger, Eisenbahnangestellte kamen in diese Gegenden. Josef Škrábek wurde 1928 im westböhmischen Walč geboren, einem Städtchen mit rund 1000 Einwohnern, von denen die meisten Deutschen waren.
Und nach dem Kriege kamen nach Wald tschechische Beamte, also tschechische Gendarme, und auch meine Tante war tschechische Postmeisterin und hat meinen Vater dorthin genommen als tschechische Briefträger. Aber es waren auch drei deutsche Briefträger waren dort. Nur sollten die tschechischen Briefträger Deutsch lernen und die Deutschen sollten Tschechisch lernen. Und beide haben nicht viel gelernt.
Wie in vielen Orten im Grenzgebiet gab es auch in Walč eine tschechische Minderheitenschule. Insbesondere für die Kinder der tschechischen Staatsangestellten.
Also der Kindergarten war natürlich nur ein deutscher Kindergarten, aber dann bin ich in eine tschechische Minderheitsschule gegangen. Dort waren verschiedene Anzahl der Kinder, 15 bis 25. Und der Lehrer musste sehr gut Deutsch kennen, da die meisten Kinder haben nicht Tschechisch gesprochen. Sehr viele Kinder von deutschen Familien waren auch dort, ja. Und das war deswegen, weil diese Eltern haben da geglaubt, dass wenn die Kinder dann eine tschechische Schule haben, dann können sie auch beim Staat eine Stellung haben, ob Briefträger oder bei der Eisenbahn oder so etwas.
Bis weit in die 30er Jahre lebten Tschechen und Deutsche in den Grenzgebieten mit und nebeneinander. Während der Wirtschaftskrise und nach dem Machtantritt Hitlers wuchsen die Spannungen jedoch.
Im privatlichen Leben hat man das nicht viel gespürt. Die Leute waren angenehm im privatlichen Leben und so weiter. Aber man hat gesehen, dann bei Versammlungen oder bei Kundgebungen und so weiter, war das schon etwas, war die Atmosphäre anders. In Walč waren auch Gemeindewahlen und bei dieser Gemeindewahl hat die tschechische Kandidatenliste 29 Stimmen bekommen. Das bedeutet, dass aber auch Deutsche mussten da für diese tschechische Kandidatenliste stimmen. Das waren vielleicht zwei oder drei oder wie viel Sozialdemokraten und Kommunisten. Oder auch die walcher Juden haben wahrscheinlich für diese tschechische Kandidatenliste gestimmt. Denn 29 tschechische Wähler gab es in Walč nicht.
Jene Gemeindewahlen fanden Ende Mai 1938 statt. Damals erhielt die Sudetendeutsche Partei in den überwiegend deutschen Gebieten bis zu 90% der Stimmen. Am 10. September 1938 wandte sich der tschechoslowakische Präsident Edvard Beneš an seine Mitbürger mit einer Ansprache, in der er zur Ruhe und Besonnenheit aufrief und eine für alle befriedigende Lösung der Nationalitätenprobleme in Aussicht stellte.
Es entspricht der demokratischen Tradition dieser Republik, dass hierbei in jedem Verbande, sowohl in der Staats- als auch in der Selbstverwaltung, jedem Einzelnen gegenüber dem Ganzen, der Minorität gegenüber der Majorität, alle Rechte garantiert werden. Die Freiheit der Überzeugung, die Nationalitätenrechte und die gerechten Vorbedingungen für eine politische, kulturelle und wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn wir uns zu dieser Lesung in bewegter Stunde entschließen, in einer Stunde, da das gegenseitige Vertrauen einigermaßen erschüttert ist, so ist es klar, dass wir damit ein nicht geringes Opfer für die Erhaltung des allgemeinen Friedens bringen. Ich wende mich so hin mit meinem Aufrufe an alle Tschechoslowaken, an alle Deutschen bei uns. Niemals vorher war die Verantwortung jedes Einzelnen von uns größer als jetzt. Seien Sie ruhig, seien Sie besonnen, bewahren Sie feste Nerven. Gehen Sie ruhig Ihrer täglichen Berufsarbeit nach, das vor allem braucht von Ihnen Ihr Vaterland und Ihre Heimat. Je weniger Sie von den Gepflogenheiten Ihres täglichen Lebens abweichen, desto größer wird der Beitrag sein, den Sie für die Erhaltung des Friedens leisten.
Zur selben Zeit forderte Hitler in seiner Rede vor dem Nürnberger Reichsparteitag offen den Anschluss der Sudetengebiete an das Deutsche Reich. Hitlers Rede wurde über Lautsprecher in allen Dörfern und Gemeinden des Sudetengebiets ausgestrahlt. Das Ergebnis waren Unruhe und Ausschreitungen und ein missglückter Putschversuch der Sudetendeutschen Partei. Die Prager Regierung sah sich gezwungen, den Ausnahmezustand zu verhängen. Am 16. September verbot sie die Sudetendeutsche Partei. Der Vorsitzende der Deutschen Sozialdemokratischen Partei der Tschechoslowakei, Wenzel Jaksch, rief an jenem Tag Deutsche und Tschechen zu Besonnenheit auf.
Das Gebot der Stunde ist Besinnung. Lassen wir uns nicht einreden, dass das eine Volk nur aus Teufeln besteht und das andere nur aus Engeln. Ob uns eine deutsche oder eine tschechische Mutter geboren hat, vergessen wir nicht, dass wir auch Menschen sind. Um jeden Toten weint eine Mutter. Lassen wir nicht zu, dass künstlich erzeugte Giftschwaden des Hasses das Land überfluten und die Sonne des Friedens verdunkeln.
Der britische Premierminister Neville Chamberlain fühlte sich in der angespannten Atmosphäre zwischen Prag und Berlin als Vermittler. Er reiste nach Deutschland, hörte Hitlers Forderung nach einer Abtretung des überwiegend von Deutschen besiedelten Grenzgebietes und hatte im Grunde genommen nichts dagegen. Nach mehrtägigen Verhandlungen mit dem französischen Premier Edouard Daladier wurde die Prager Regierung am 19. September 1938 aufgefordert, das Grenzgebiet abzutreten, um einen Krieg zu verhindern. Zudem kündigten Paris und London an, dass die Tschechoslowakei in einem Kriegsfalle nicht mit ihrer Unterstützung rechnen könne. Die Prager Regierung fühlte sich im Stich gelassen und trat aus Protest zurück. Im Land kam es zu Streiks und Unruhen. Hitler verlor die Geduld. Bei seinen Verhandlungen mit Chamberlain im rheinischen Godesberg am 22. September verlangte er ultimativ, dass die geforderten Grenzgebiete bis zum 1. Oktober von den tschechoslowakischen Militärs zu räumen seien. Ansonsten würde man einmarschieren. Die Tschechoslowakei erwiderte die Drohung mit einer allgemeinen Mobilmachung. Es folgten 120 Stunden, die Europa in Atem hielten. Würde zwischen der Tschechoslowakei und dem Deutschen Reich ein Krieg ausbrechen? In einer Rede am 26. September ließ Hitler keinen Zweifel an seiner Einstellung.
Und es steht nun vor uns das letzte Problem, das gelöst werden muss und gelöst werden wird. Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe. Aber es ist die Forderung, von der ich abgehe und die ich zur Ordnung erfüllen werde.
Am Dienstag, den 27. September 1938, schien ein Krieg unvermeidbar. Die Tschechoslowakei und Frankreich hatten mobilisiert. Die britische Flotte und Luftwaffe befand sich in Alarmbereitschaft. Belgien und die Niederlande bereiteten sich auf den Krieg vor. Die USA begannen, ihre Bürger mit Passagierdampfern aus Europa zu evakuieren. In diesem Moment griff der Brite Chamberlain zum letzten Mal die Initiative. Eine internationale Konferenz sollte die Krise beilegen. Hitler stimmte zu, unter einer Bedingung. Die Prager Regierung dürfe nicht teilnehmen. Und so trafen sich am 29. September 1938 Hitler, der italienische Duce Mussolini, der Franzose Daladier und Chamberlain in München, um über das Schicksal der Tschechoslowakei zu entscheiden. Doch dazu mehr im nächsten Geschichtskapitel in 2 Wochen.
Das Städtchen Horní-Planá, Oberplan, finden wir am Oberlauf der Moldau im südlichen Teil des Böhmerwaldes. Der Ort, der im Jahre 1332 zum ersten Mal erwähnt wird, ist heute vor allem ein bekanntes Erholungszentrum, weil er direkt am Ufer des vor etwa 40 Jahren entstandenen Lipno-Stausees liegt. Nach Oberplan wird sie in den folgenden Minuten Margareta Maurova begleiten.
Reiseland Tschechien.
Nicht nur als anziehender Urlaubsort wird Hornplaná heute besucht. Ein weiterer Grund lockt vor allem kultur- und literaturorientierte Touristen dorthin. In Oberplan wurde am 23. Oktober 1805 der böhmische Dichter und Maler deutscher Abstammung Adalbert Stifter geboren. Zahlreiche seiner Romane und Erzählungen hat er seiner Heimatregion und deren Natur gewidmet, von denen der Erzählungsband »Bunte Steine« und der Roman »Wetiko« am bekanntesten sind. Auch die Geschichte der Erzählung »Der Hochwald« spielt sich in dieser Böhmerwaldgegend ab. Wenn sich der Wanderer von der alten Stadt und dem Schlosse Krumau, dieser grauen Witwe der verblichenen Rosenberger, westwärts wendet, so wird ihm zwischen unscheinbaren Hügeln, bald hier, bald da, ein Stück Dämmerblau hereinscheinen, Gruß und Zeichen von draußen ziehendem Gebirgslande, bis er endlich nach Ersteigung eines Kammes nicht wieder einen anderen vor sich sieht, wie den ganzen Vormittag, sondern mit eins die ganze blaue Wand von Süd nach Norden streichend, einsam und traurig. Sie schneidet einfärbig mit breitem, lotrechtem Bande den Abendhimmel und schließt ein Tal, aus dem ihn wieder die Wasser der Moldau anglänzen, die er in Krumau verließ. Nur sind sie hier noch jugendlicher und näher ihrem Ursprunge. Im Tale, das weit und fruchtbar ist, sind Dörfer herumgestreuert. Und mitten unter ihnen steht der kleine Flecken Oberplan. Die Erzählung der Hochwald hat uns in die tiefen Schumawa-Wälder und in das Städtchen Hornplaná Oberplan hineingeführt. Besonders das Haus Nummer 21 erweckt die Aufmerksamkeit der heutigen Touristen, denn in ihm wurde Adalbert Stifter geboren. Dieses Haus dürfte schon um 1600 auf gutbürgerlichem Grund gebaut worden sein. Der Name Stifter, der sich auf die Besiedlung des Böhmerwaldes bezieht, war die am häufigsten vorkommende in der Gegend. Als erste urkundlich genannte Besitzer erscheinen 1670 Matthias Stifter mit seiner Frau Elisabeth. Als das Haus im Jahre 1934 vollständig niederbrannte, entstand während des Wiederaufbaus die Idee, dort ein Literaturdenkmal für den Dichter einzurichten. Stattdessen wurde jedoch zunächst eine örtliche Bibliothek im Gebäude untergebracht. Erst 1956 begannen die Vorbereitungen für eine museale Gedenkstätte im Stiftergeburtshaus in Oberplan, deren feierliche Eröffnung am 23. Oktober 1960 erfolgte. Die Persönlichkeit des Dichters und seine Beziehung zum Geburtsort und zum Böhmerwald wird den Besuchern des Hauses in der Ausstellung »Adalbert Stifter und die Heimat« nähergebracht. Seine Kindheitsjahre in Oberplan hat Stifter selbst in einem autobiografischen Stichwort beschrieben. Diese Autobiografie entstand am 26. Dezember 1867, nur einen Monat vor dem Tod des Dichters. Sie wurde für die Enzyklopädie bestimmt und Stifter hat darum von sich selbst in der R-Form geschrieben.
Adalbert Stifter wurde am 23. Oktober 1805 in dem Marktflecken Oberplan im südlichen Böhmen geboren. Sein Vater Johann Stifter, Sohn Augustin Stifters, war Hausbesitzer und Leinweber daselbst. Später trieb er einen kleinen Flachs- und Getreidehandel. Die Mutter Stifters war Magdalena Friepress. Ihre Grabtafel ist links neben dem Eingangsvorbau der Pfarrkirche in Oberplan angebracht. Die Tochter des Fleischers Franz Friepress in Oberplan. Stifter besuchte die Schule in Oberplan und hatte an Josef Jenne die Grabtafel des Musterlehrers J. Jenne ist rechts neben dem Eingangsvorbau der Pfarrkirche in Oberplan angebracht, einen vortrefflichen Lehrer, der seine Schüler besonders in Abfassung von Briefen und Aufsätzen übte. Dieser Lehrer gab den Rat, Stifter in das Gymnasium zu schicken. Zu dem Behufe erhielt er von dem Kapellan von Oberplan Vorunterricht in der lateinischen Sprache. Im November 1817 wurde Stifters Vater zwischen Wels und Lambach von dem eigenen umstürzenden Flachswagen erschlagen. Infolge dieses Ereignisses wurde die Gymnasiumfrage in Hinsicht Stifters zweifelhaft, namentlich, da ihn der Kapellan von Oberplan für völlig tatenlos erklärte. Der Großvater des Knaben, Franz Friedbress, aber führte denselben im Sommer 1818 in die Benediktinerabtei Kremsmünster in Oberösterreich, in der sich ein Gymnasium befand, und stellte ihn dem Lehrer und Priester Placidus Hall vor. Dieser fragte den Knaben um allerlei und sagte dann, man solle ihn nur bringen.
Im Oktober 1818 hat sich Stifter von Oberplan verabschiedet. Später lebte er in Österreich. Er starb am 28. Januar 1868. Noch ein weiteres Gebäude in Oberplan trägt heute den Namen Adalbert Stifter, das Adalbert Stifter Zentrum. Seit dem Frühling dieses Jahres befindet es sich in einem Gebäude, das bis 1945 Sitz der Bezirkssparkasse war und später eine Poliklinik. Nach 1989 stand es leer und so wurde es gekauft, um dort eine tschechisch-deutsche Begegnungsstätte zu errichten. Etwa 80 Leute kommen an diesem Wochenende im Adalbert-Stifter-Zentrum zusammen. Über das Seminar, das dort stattfindet, habe ich mit dem Organisator und Mitbegründer des Zentrums, dem gebürtigen Oberplaner Horst Löffler, gesprochen. An diesem Wochenende findet in Horniplana, in Oberplan, in Schumava-Böhmerwald ein Seminar unter dem Namen »Die Oberplaner Gespräche« statt. Was für eine Veranstaltung ist es, von wem wird sie organisiert und wer nimmt daran teil?
Die Oberplaner Gespräche finden jetzt schon im 7. Jahr statt, jedes Jahr im September. Sie haben immer ein anderes Motto, ein anderes Thema. Dieses Jahr lautet das Thema Heimat, gefährdetes Gut gestern und heute. Und es werden eingeladen Multiplikatoren, also Erzieher, Journalisten, Kommunalpolitiker von Tschechen und von Deutschen, die aus den böhmischen Ländern stammen.
Von wem wird das Seminar organisiert?
Vom Adalbert-Stifter-Zentrum in Oberplan. Wir haben dieses Zentrum, das ist ein zweisprachiges Studien- und Bildungszentrum, haben wir im April eröffnet. Und die Träger dieses Zentrums, das ist eine Bürgervereinigung in der Tschechischen Republik registriert, die Träger dieses Zentrums haben die Oberplaner Gespräche schon in den Jahren zuvor gemacht, ohne dass wir noch ein eigenes Zentrum hatten.
Ja.
Und wir machen das in Zusammenarbeit mit der Stadt Oberplan und mit der Union für gute Nachbarschaft tschechisch- und deutschsprachiger Länder.
Sie haben gesagt, das Zentrum wurde im Frühling gegründet. Ist dieses die erste Veranstaltung, die das Zentrum macht, oder
nein,
haben Sie
nein,
während
nein.
des Sommers
wir hatten, nach der Eröffnung im April hatten wir ein Seminar schon im Mai für junge Leute. Da ging es um Chancen für zweisprachige junge Menschen angesichts des EU-Beitritts der Tschechischen Republik. Das war das erste Seminar.
Das Zentrum trägt den Namen des Schriftstellers Adalbert Stifter. Es befindet sich in seinem Geburtsort.
Ja.
Warum bekennen Sie sich gerade zu dieser Persönlichkeit?
Weil Stifter, nicht nur meiner Meinung nach, sondern nach der Meinung vieler Leute, für das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen in den böhmischen Ländern eigentlich ein Vorbild ist. Er hat immer für dieses Zusammenleben plädiert und vor allem hat er die Menschlichkeit ganz groß geschrieben. Und deswegen ist für uns Adalbert Stifter eigentlich ein natürlicher Namensgeber.
Soweit, liebe Freunde, unser heutiger Besuch in Hornplana Oberplan. Für diejenigen unter Ihnen, die an unserem Wettbewerb teilnehmen möchten, haben wir hier noch folgende Quizfrage. In welcher österreichischen Stadt hat Adalbert Stifter die letzten Jahrzehnte seines Lebens gelebt und ist auch dort gestorben? Unter den richtigen Antworten wird ein Hörer mit dem Buch »Das Traumcafé einer Pragerin« von Lenka Reinerová belohnt. Dieses Buch erhält bereits Erika Weichelt aus Planegg, die auf unsere letzte Quizfrage richtig geantwortet hat. Und zwar, der Buchdruck wurde von Johannes Gutenberg erfunden. Herzlichen Glückwunsch und auf Wiederhören.
Die Senderei Reise an Tschechien hat für Sie Marke Damobrova gestaltet. Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii